mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Einen wunderschönen guten Tag. Ach, wie toll, dass man sich hier auf unsere Barbaradio-Plattform verirrt hat. Clemens, darf ich kurz, bevor wir über unseren heutigen Gast sprechen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Denn bei Barbaradio gibt es eine Morningshow. Mhm. Die läuft wöchentlich, also immer von Montag bis Freitag, von 6 bis 10 Uhr. Und wir wecken euch, mein Kollege und ich, wir wecken euch in der Show Barbara weckt Deutschland sowas von standesgemäß und zugleich gut gelaunt, aber ohne auf den Geist zu gehen, dass ich es nicht unerwähnt lassen wollte. Einfach mal einschalten.
Und ihr habt doch jetzt so eine spezielle Aktion auch, oder?
Ja, wir betteln uns gerade, wobei keiner von uns beiden weiß, ob es die Battle, das Battle oder der Battle heißt. Ja. Aber wie auch immer, wir kämpfen gegeneinander in unterschiedlichen Disziplinen und bei uns spielt ja der Hörer eine große Rolle. Also die dürfen uns auch Vorschläge machen, in welchen Bereichen wir uns betteln sollen. Und da haben wir schon ziemlich viel crazy Zeug gemacht und ihr könnt natürlich mit dabei sein, nicht nur mit Vorschlägen, sondern ihr könnt auch Teammitglieder werden. Entweder zu meinem Team dazukommen oder zu Lars' Team und am Ende gibt es sogar was zu gewinnen. Also einfach anmelden unter barbaradio.de und überhaupt mal reinhören. Das würde uns doch schon sehr helfen.
Oder Barbaradio-App holt man euch natürlich auch.
Geht natürlich auch. Also alles, alle Wege führen zu Barbaradio genau. Letztendlich. Ja. Und alle Wege führen heute, wenn ihr jetzt nicht abschaltet, direkt zu Michael Schulte. Mhm. Weil der war nämlich unser Gast und oft, weißt du, ich rede ja mit vielen Künstlern und Schauspielern und dann denke ich mir manchmal, ach, was frage ich denn da so? Mein Gott, ich weiß auch nicht, hat jetzt ein neues Album und so. Und dann war es so flockig und locker und toll und ich habe so viel über den erfahren. Ja.
Toller Gesprächspartner. Also jetzt nichts gegen Michael Schulte, aber das hatte ich nicht so erwartet, dass der so frei und frisch und offen von der Leber wegquatscht.
Naja, weißt du, der ist ja auch noch total jung, der ist 33 und jetzt mal ehrlich, ich finde, ich höre Michael Schulte häufiger im Radio als Max Giesinger, mit dem er ganz viel zu tun hat übrigens und die sind ja irgendwie zusammen groß geworden, aber also ich höre Michael Schulte inzwischen mehr als Max und mehr als alle anderen und das freut mich so für den und der hat den ESC gewonnen, wir werden auch ganz viel über den ESC sprechen, also nee, er hat ihn nicht gewonnen, er ist Vierter gewonnen, aber in meiner Wahrnehmung
ist das gewonnen.
Es ist ein Gewinner in den Augen Deutschlands.
Und, was wir schon vorwegnehmen, er bewirbt sich ja auch ein bisschen für eine zweite Teilnahme heute eigentlich. Ne?
Genau, also die Herren vom NDR, die das ja jedes Jahr entscheiden, wer zum ESC fährt, die sollen da mal schön zuhören, wenn Michael Schulte hier praktisch eine Bewerbung einreicht. Genau. Jetzt hört ihr doch einfach euch das ganze Gespräch mal an, dann könnt ihr mitreden. Heute bei den Waffeln einer Frau, Michael Schulte. Ladies and Gentlemen, wir freuen uns wahnsinnig heute ich möchte beinahe sagen, er ist das Stolz der deutschen ESC-Nation und darüber hinaus ein toller Musiker, ein super Mann und wir werden ihn jetzt so richtig durchbefragen. Michael Schulte ist bei uns!
Yay! Du bist auch da, Barbara ist auch dabei.
Ja, das ist richtig, Barbara ist auch dabei! Ich reiße immer die Arme jetzt auch so hoch, weil das soll
so
beginnen.
Sag mal, war ich der Erste bei dir damals bei diesem Format? Oder einer der Ersten
war ich, ne?
Ich dachte
jetzt, ich bin total gespannt, wo der Satz hingeht, weil einer der Ersten war ja 2019. Wärst du in keinem Fall gewesen. Aber du warst auch nicht einer der Ersten in diesem Format.
Doch.
Einer der Ersten?
Schon.
Doch, da wird gerade genickt. Ja, doch. Doch, warst du.
Das war 2018 oder 2019. Sehr unsicher warst du da. Ja, ja. Also ich musste das Ding eigentlich praktisch alleine durchleiten.
Ja, ja. Das kennst du ja.
Da saßen wir schön zusammen, haben Waffeln gegessen, aber gefühlt war das Ding ganz neu, das Format noch.
Ja.
Das ist schon wieder sehr lange her. Ja.
Und jetzt haben wir es zu einem echten, Achtung, Erfolgsformat gemacht, weil hier wirklich viele Leute zuhören. Ich meine, jeder macht ja einen Podcast. Machst du auch einen Podcast?
Noch nicht, nee.
Ja, aber das ist ja...
Ich habe mal versucht, mit Giesinger einen auf die Beine zu stellen. Wir haben auch schon mal so einen Test-Podcast, so eine Folge aufgenommen und dann haben wir uns die danach alle irgendwie angehört und gesagt so, ja, irgendwie noch gar nicht so geil. Und dann haben wir den Gedanken erstmal wieder verworfen. Es ist gar nicht so einfach so, ne, weil...
Aber
wir haben voll viele Themen, die wir besprechen könnten, Max und ich, so, und ich glaube, das ist per se auch sehr spannend, aber das so in das richtige Format zu bringen und die Themen, die man hat, auch irgendwie spannend zu erzählen, war gar nicht so einfach.
Ja, wobei ich manchmal beim Thema Podcast das Gefühl habe, spannend muss es gar nicht sein. Also es reicht einfach schon, wenn sich zwei Leute unterhalten, es läuft ein Mikrofon, es wird über irgendwas geredet und es dauert möglichst lang. Wichtig ist ja auch, dass es ganz lang dauert und dass es über weite Strecken auch völlig uninteressant ist. Ich glaube, das ist auch ein Charakteristikum des Podcast.
Wir haben teilweise dann auch Sachen erzählt, wo wir gedacht haben, okay, das müssen wir rausschneiden, das müssen wir rausschneiden, das ist ein bisschen zu krass, das ist ein bisschen zu doll.
Ja, und jetzt stell dir das mal vor, also ich habe jetzt, glaube ich, 250 Folgen gemacht. Wenn du das dann machst und die Leute es auch erwarten, dass es regelmäßig ist, man stülpt ja sein Innerstes nach außen, weil du musst dir irgendwann einfach alles erzählen.
Ja, und so am Anfang denkt man noch, okay, jetzt sind wir im Podcast, so, da pass mal auf, was du so redest, und so nach einer halben Stunde bist du schon so drin, dass du einfach anfängst, wahrscheinlich einfach alles auszuplaudern.
Ja, also meine Freundin hat mal mich zur Seite genommen, hat gesagt, du weißt schon, dass die das alles senden, was du da erzählst. Man fühlt sich auch so sicher beim Radio.
Also du hast auf jeden Fall deutlich häufiger Podcasts aufgenommen als ich. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich so mein 10. vielleicht oder so gerade mal.
Aber du bist doch auch wahnsinnig viel in Interviews. Hast du gemerkt, dass du heute in einem Interview dich vielleicht anders verhältst als 2018?
Also ich bin natürlich lockerer irgendwie so, ne? Also wenn man das so relativ frisch macht und noch nicht so häufig gemacht hat, dann bist du voll angespannt auch so ein bisschen und denkst so, Gott, du musst irgendwie voll ordentlich reden, aber eigentlich ist scheißegal. Mhm. Kannst ja eigentlich reden, was du möchtest. Und ja, es ist doch geil, wenn man so locker ist und so ein bisschen einfach so redet, als wenn wirklich niemand zuhört.
Ich finde es aber einen Riesenunterschied, wenn man so locker redet und es wird dann hinterher gesendet, gesprochenes Wort, oder es wird dann aufgeschrieben. Weil ich finde
das
halt
sollte
immer,
man nicht machen.
Ja, und ich finde zum Beispiel, ich sag ja auch oft, das ist doch scheiße, oder dass man so, und ich finde, wenn man das sagt, dann klingt es immer noch anders, aber wenn man es hinterher gedruckt liest, dann ist vieles manchmal, finde ich, viel schwerer zu verstehen, und auch Ironie kommt manchmal nicht rüber.
Wer schreibt das denn für was runter? So, du meinst, wenn sich irgendwelche Medien jetzt aus dem Podcast
Aber Interviews einfach, wenn du ein ganz normales Zeitungsinterview gibst.
Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Aber da kann man ja dann manchmal noch Hand anlegen sozusagen. Ne? Also, nee, besser so nicht. Schreib das mal doch ein bisschen anders, ein bisschen zu.
Aber also mir geht's manchmal so, ich bin wirklich so oft interviewt worden und ich habe eigentlich fast nie das Gefühl, dass jemand mich so wiedergegeben hat, wie ich wirklich geredet habe. Weißt du, man sagt dann so, irgendwie so ähnlich gesagt, aber eigentlich auch nicht. Und die Zwischentöne, die dann manchmal wegfallen, weil sie es kürzer machen müssen, die sind aber die, auf die es eigentlich dann ankommt, oft so.
Manchmal frage ich mich auch, wozu wir das überhaupt gemacht haben, diese Interviews. Also es ist manchmal echt wieder schon, es ist wirklich, manchmal denke ich so, habt ihr überhaupt mir zugehört und wieso habt ihr denn jetzt das und so geschrieben? Ich habe das doch ganz anders gesagt. Mhm. Und dann muss ich manchmal das Interview nochmal komplett neu umschreiben lassen. Mhm. Also irgendwie, oder auch so kleine Sachen, die man dann sagt, die man am nächsten Tag dann in der Zeitung liest und denkt so, das habe ich doch gar nicht, das ist doch, habt ihr ja völlig falsch verstanden.
Also ich erinnere mich noch an meine allererste Interviewstrecke habe ich mit der Bild-Zeitung gemacht, und das ist wirklich sehr lange her. Mhm. Und zwar war das das war Ende der 90er. Und da habe ich so, da ging es so ein bisschen, wie immer damals, halt Bild-Zeitung damals noch viel schlimmer, Sex und die Frauen und blond und Ding und so, ja. Also das ganze Rundum-Sorglos-Paket. Und da haben die mir so einen jungen Typen geschickt und der hat mich dann so befragt und das war mehr oder weniger wie so ein privates Gespräch. Ich habe dem einfach alles erzählt, weil ich mir immer dachte, das schreibt der ja nicht. Der hat ja auch ein bisschen Anstand, so, ja. Und dann damals natürlich auch null Kontrolle und so. Alles stand da drin. Die schlimmsten Sachen. Und,
aber dann hat er ja gut gemacht. Hat er dich gut um Finger gewickelt irgendwie.
Komplett.
Ne? Und der saß da wahrscheinlich, das erzählt die mir das gerade wirklich alles? Warte mal ganz kurz. Ich probiere mal jetzt, ich stelle noch mal kurz diese Frage. Das wird sie auf gar keinen Fall beantworten.
Doch, tut sie.
Warte mal, fuck, Alter, das beantwortet die auch noch. Okay,
sie freut geil. Sich so, dass ich dachte mir, geil, da läuft so ein Gerät und nimmt alles auf, was ich sage und so. Ich war total geschmeichelt und er fragte immer und nickte und so. Der war natürlich total im Glück. Und da kamen so Sachen raus, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich habe dann so salopp irgendwie, es ging dann irgendwie um Selbstbefriedigung oder so. Da habe ich so gesagt, findet man ja auch mal in der Küche irgendwas, was man benutzen kann, so im Spaß, ja. Und dann stand hinterher, Barbara Schöneberger befriedigt sich mit Küchengeräten. Und dann habe ich mir so gedacht,
sowas habe ich über mich noch nicht gelesen.
Warte mal, pass auf. Also dann, und dann dachte ich mir, Gott, wie kriegen wir jetzt den Mixer und den Toaster wieder aus der Schusslinie irgendwie raus, ja, mit Küchengeräten. Da habe ich auch gemerkt,
das sind so Sachen, das wollen die Leute lesen, also das wollen die auch wissen. Das ist ja auch
Und es hat mich auch sehr interessant, dass das verfängt auch bei den Leuten. Da erinnern die sich auch noch Jahrzehnte später
dran. Glaubst du?
Ich glaube schon. Also manche mal,
wisst ihr noch damals vor 15 Jahren, als die Barbara das erzählt hat, da bin ich immer noch nicht drüber weg, ey.
Oh Gott, es waren leider schon schön. Vor 25 Jahren.
Aber 25 Jahren, okay.
vor fünf, also als ich Abi gemacht habe, 1993, da warst du 3. Als du Abi gemacht hast, 2009.
2009, ja.
Genau, da war ich schon größer. Wann hast du zuletzt über deine Leistungskurse gesprochen?
In der Schule meine Leistungskurse? Mhm. Bestimmt mal auch schon dieses Jahr. Also wenn so die Frage kommt, was war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Also
oh Gott,
ja.
Ich dachte, wieso? Ich bin jetzt ganz total super und fang mal ganz vorne bei dir an.
Nee, also das ist jetzt schon eine Frage, die nicht so häufig gefragt wird, aber wir können da gerne drüber reden.
Ja, weil ich habe nämlich
das waren Mathe und Musik bei mir.
Oh, das ist ja auch die geilste Aufteilung. Das hat kein anderer hat Mathe und Musik gehabt.
Nee, normalerweise ist das, glaube ich, auch eher so, dass man entweder musikalisch ist oder Mathe, gut in Mathe so.
Ja. Ja.
Weißt du, also eher so, entweder bist du musikalisch und dumm halt oder
kannst aber super gut malen und bist total beliebt.
Oder du bist super gut in Mathe und kannst aber sonst auch nichts anderes irgendwie gut.
Und du,
ich hatte irgendwie das Glück, dass ich beides ein bisschen konnte, ja. Zumindest damals. Also jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, das meiste auch vergessen, was wir damals so gelernt haben. Weil das braucht man ja heutzutage auch irgendwie. Also es sei denn, du bist jetzt Mathematiker geworden oder Lehrer. Also keine Ahnung, mit x hoch 2 und y und Bums und so. Das, also habe ich natürlich alles verlernt. Aber ich konnte das immer sehr gut, ja.
Ja, ich habe nichts von dem, was ich in der Schule gelernt habe, jemals für mein Berufsleben gebraucht. Nichts davon.
Also so, dass ich jetzt schreiben gelernt habe, ist generell jetzt nicht so schlecht so und dass ich auch so zählen kann.
Ja.
Aber viele Sachen tatsächlich so echt, also das ist ja auch, glaube ich, heutzutage, dass viele ja auch sagen, wann geht's los, dass die Kids endlich mal lernen, was man danach nach der Schule wirklich so braucht, so, ne? Also wir sagen auch immer sowas wie zum Beispiel Steuern machen. Also so Sachen, so Rechnungen schreiben oder also alles, was so nach der Schule auf einen zukommt, wo man sagt, okay, das habe ich noch nie gemacht. Und da ist ja auch niemand, der einem das eigentlich so, das muss man sich dann ergoogeln.
Ja, und
wie
ganz
mache ich
viele
meine Steuererklärung?
Popmusiker wissen ja zum Beispiel überhaupt nichts über das Thema Steuern. Also die erwischt es ja eiskalt, wenn nach 3 Jahren der Steuerberater
anruft. Aber wieso lernt man
anruft
sowas nicht?
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
Also und so viele Sachen auch.
Ja, oder dass zum Beispiel jemand in die Schule kommt, was ich jetzt ganz cool finde, also es gibt's in manchen Schulen, dass halt mal Eltern in die Schule kommen, so in der 9. Klasse vielleicht, und mal erzählen aus ihrem Berufsalltag. Ich habe übrigens Medizin studiert, dann habe ich aber das und jetzt bin ich bei einer Unternehmensberatung. Oder irgendwie so, dass du auch mal siehst, wie kann so ein Weg gehen, was gibt's eigentlich überhaupt alles. Ich hatte null Plan, wusstest du, hattest du einen Plan, als du aus der Schule kamst? Ich war in Panik.
Also erstmal war ich nur glücklich, dass der Bums endlich vorbei ist.
Ja.
So, weil ich bin wirklich ungern zur Schule gegangen. Also ich habe mich da wirklich echt gut durchgewurstelt so mit einem guten Abi und so, aber ich habe es echt gehasst. Also ich wirklich, also ich saß immer so in der Klasse und habe immer echt so auf meine Uhr geschaut, das fuck, Alter, noch 10 Minuten, noch 9 Minuten, noch 8 Minuten. Ich war einfach, ich fand es einfach sehr, sehr langweilig so, so ein Absitzen halt.
Ja.
Weil halt viele der Themen, die ich da so lernen sollte, mich nicht interessiert haben und ich mir da auch schon relativ klar war darüber, dass ich das wahrscheinlich niemals brauchen werde. Und ich war dann happy, als es endlich vorbei war und hatte aber auch da dann, ja, nicht wirklich einen Plan, was ich eigentlich machen soll, weil ich hatte eigentlich auf nichts Bock außer Musik. Mhm. Also habe ich dann mit der Musik versucht und bin ja dann zu The Voice relativ zügig. Beziehungsweise so. Ich habe erstmal gesagt Zivildienst, ne? Da habe ich noch gemacht.
Na, was heißt relativ zügig? Ach ja, stimmt, das war ja schon 2012.
Ja, das war 2 Jahre nach meinem Abi. Also 2009 habe ich Abi gemacht, 2011 bin ich. Ja, das ging dann relativ. Ich habe dann noch Zivildienst gemacht, weil ich eben auch nicht wusste, was ich sonst irgendwie machen soll.
Was, erzähl mal bitte, was hast du gemacht im Zivildienst?
Ich war in einer Behindertenwerkstatt.
Okay. Und war das so, dass das wäre doch eigentlich eine Maßnahme, wo ich sagen würde, das würde ich verpflichtend machen für alle Leute. Und sie können wählen, wann sie es machen und jeder muss es machen. Also musst es nicht unbedingt gleich nach dem Abi machen. Du kannst es auch machen, wenn du 60 bist. Du kannst es machen, wenn du 40 bist. Aber ich würde sagen, ein Jahr verpflichtend für die Gesellschaft was tun. Würde ich.
Und wenn es ein halbes Jahr ist. Also ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt verpflichtend sein muss. Es ist natürlich schön, wenn du das sagst.
Doch, muss es.
Mir hat das extrem gut getan. Ich fand es super, weil das war auch eine tolle Erfahrung so. Und gerade auch natürlich, wenn man nach der Schule irgendwie nicht so weiß, was man so machen möchte. Mhm. Ich habe das, glaube ich, ein Dreivierteljahr musste ich das dann machen. Das war wirklich eine gute Zeit. Und hat auch so ein bisschen geholfen. Vielleicht irgendwie, ich habe auch gedacht, Alter, geil, wie geil ist das denn? Ich muss hier nichts mehr lernen. Ich bin einfach, gehe einfach zur Arbeit und darf arbeiten und verdiene sogar ein bisschen Geld.
Ja.
Und das war schon cool. Ja.
Also ich meine, du warst mit 19 fertig. Ich war auch 19, als ich fertig war. Ich wusste gar nicht, was BWL heißt, ausgeschrieben. Also ich wusste nicht, ich hatte davon gehört, aber ich wusste gar nicht, was das ist. Und
ich musste jetzt aber auch kurz nachdenken.
Aber alle in meinem Umfeld hatten dann schon so Medizinertest gemacht und sich bei der ZVS, weißt du, der zentralen Vergabestelle, gibt es sowas überhaupt noch? Musste man sich bewerben für irgendeine Uni und dann wurdest du irgendwo ja, aber gut, weil du, ich glaube, das gibt's schon noch, aber weil du wahrscheinlich nicht in dieses Verfahren nicht eingefädelt hast, ich ja auch nicht. Und dann, ja, dann manche Leute, ja, ich gehe jetzt nach Passau und studiere da irgendwie so. Und ich war wirklich die Einzige, die so komplett
alles
an mir vorbeigezogen.
Oder die Leute, die schon zu der Musterung gegangen sind, auch meine Freunde. Boah, ich muss irgendwie versuchen, ausgemustert zu werden, damit ich direkt anfangen kann, hier das Studium anzufangen. Oder so, könnt ihr mich bitte nicht ausmustern? Ich brauche irgendwie einen Plan.
Ich hab's am Knie und ich habe eine Allergie. Oh, ich würde trotzdem gerne kommen. Oh Gott. Und Abi, bist du ein Prüfungstyp?
Mhm. Also Bulimie lernen habe ich halt immer sehr gut gekonnt. Also ich habe halt wirklich so kurz vor knapp immer mir wirklich am Abend vorher alles reingeballert so.
Ja.
Und habe das dann in der Klausur alles
raus.
Einmal raus.
Ja.
Und dann
war es
aber auch weg. Ja. Und dann war es aber auch immer sehr gut. So, ich habe immer, also im Unterricht habe ich nichts gesagt. Wirklich so gar nichts. Ich habe mich auch nie gemeldet, weil ich hatte ja keinen Bock. Und die Lehrer haben aber immer gedacht, weil ich so gute Klausuren geschrieben habe, ja, okay, das ist wahrscheinlich für den zu langweilig. Der weiß das halt eh alles. Ist schon okay. Weil normalerweise, wenn du dich nicht meldest, kriegst du ja dann auch eine 6 oder so im mündlichen.
Die haben sich völlig in dir getäuscht.
Ja, wirklich. Also ich hatte wirklich gar keinen Plan. Im Unterricht habe ich mich auch nicht gemeldet. Aber die haben ja dann trotzdem, weil meine Klausuren dann meistens irgendwie so, keine Ahnung, meistens so 1 oder 2,5 waren, haben sie mir am Ende im Zeugnis eine gute Note gegeben.
Vielleicht bist du der einzig wirklich intelligente Popmusiker, den wir in Deutschland haben.
Das könnte gut sein. Aber ich habe auch manchmal wirklich ganz schön damit irgendwie gespielt, weil ich habe dann manchmal habe ich die auch angeguckt, die Lehrer hat dann immer so genickt.
So du bist vielleicht auch noch der beste Schauspieler, den wir in Deutschland haben.
Ich verstehe das hier alles. Ja, es ist einfach. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich habe mich da ganz gut durchgewurschtelt irgendwie.
Also ich fand halt das Social Event Schule toll. Also ich fand schon die Bahnfahrt dahin, also ich fuhr mit der S-Bahn und dann mit dem Bus, das war schon irgendwie für mich auch eine Bühne. Also ich bin da morgens in die S-Bahn eingestiegen und dann haben die Leute auch die Zeitung weggelegt. Weil dann
applaudiert auch mal ab und zu.
War Babsi-Show irgendwie angesagt, weißt du so? Ja.
Ich habe immer nur geratzt im Bus. Ich bin auf dem Dorf gewohnt, echt so stundenlang im Bus morgens, natürlich mega müde, immer gepennt. Und ja, die Pausen waren natürlich ganz nett, aber die waren natürlich auch viel zu kurz.
Ja.
Und dann ging es ja irgendwie gefühlt nach 10 Minuten auch schon wieder in den Unterricht rein und dann,
Warst du so einer der Jungs, um den sich die Mädels geschart haben in der Schule?
Auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall.
Nee?
Nee.
Echt nicht? Aber
es war eigentlich egal, ob ich jetzt da war oder nicht. Ich war halt kein cool Kid, aber ich war jetzt auch nicht einer der, der Nerds.
Ja.
Ich war halt so in so einer Gruppe, die war so irgendwo in between, die hat niemanden interessiert. Und die hat auch die Schule gehasst, so, und wir sind halt hingegangen und sind wieder abgehauen.
Ich finde ja, dass die ganz coolen von früher, ist das auch deine Erfahrung, die richtig, richtig, so, wo man so sagt, boah, auf denen waren alle scharf oder auf die oder so.
Die sind gar nicht mehr so cool jetzt, ne?
Die haben tierisch schnell, die haben ihr Feuer, die haben ihren Höhepunkt praktisch mit 17 dann abgefeiert und dann mit 19.
So.
Und dann sind die irgendwie verschwunden, die sind dann alle, keine Ahnung. Also wenn du die heute siehst, die haben komplett ihren Glanz verloren. Und solche No-Names wie wir sind aufgestiegen.
Das ist das halt.
Weißt du,
ne?
Wenn du
da
heute zum Klassentreffen
so
kommst, dann breitst du die Arme aus und sagst,
Alter,
hier bin ich.
Ich warte schon so lange, dass endlich mal eine verkackte Einladung zu einem Abi. Ich habe 2009 dachte ich schon, also 10-Jähriges, wieso lädt denn hier niemand mal endlich mal ein? Ich will hier mal ein bisschen Show aufmachen, aber.
Du kommst dann so vorgefahren. Mein Fahrer wartet draußen.
Ja, ich komme. Nee, aber es ist wirklich so, da waren auch so Mädels natürlich auch, wie alt waren wir denn da? 17, 18, 19, hast du gesagt, Alter, die sind so wunderschön und so. Und da gibt's natürlich auch immer noch Mädels aus der Sorte, die auch immer noch irgendwie Frauen jetzt irgendwie gut aussehen, aber gibt echt auch viele, wo du danach so irgendwann das hast. Ja, irgendwie, was war denn das damals? Wieso waren die damals so weit oben und alle haben die vergöttert? So
ja.
Und jetzt irgendwie eigentlich gar nicht mehr so krass.
Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, wenn du immer der Star bist, ja? Und du damit aufwächst. Also dann bist du einfach sehr früh, denkst du dir, geil, es läuft hier, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Und solche wie wir, sage ich jetzt mal, und von denen gibt es ja viel mehr.
Das.
Und zum Beispiel, also ich war auch immer so ein bisschen die Brillen, also ich hatte eine Brille und das klingt jetzt doof, aber in den 80ern war eine Brille ein echtes Hindernis.
Aber du sahst doch wahrscheinlich trotzdem mega gut aus, oder nicht?
Also irgendwie, ja, also, aber es war nicht das eigene Gefühl, was man hatte, ja. Man fand sich trotzdem irgendwie nerdig und nicht angekommen.
Es geht ja tatsächlich einfach viel um Aussehen auch, so habe ich immer das Gefühl.
Und richtige Jeans. Die richtige Jeans musste man halt anhaben.
Outfits und ja.
Und da war ich auch nicht vorne
extrem,
mit.
Ich war wirklich leider einfach nicht so hübsch, so. Ich war, ja. Also ich war irgendwie mittlerweile finde ich irgendwie ganz okay, so, es gibt natürlich, aber damals so, ich war halt auch immer sehr klein noch, so der Bubi immer spät entwickelt und, irgendwie auch noch kurze Haare, sah auch scheiße aus und irgendwie die Proportionen waren auch irgendwie echt noch ganz komisch. Also einfach so, dass ich gedacht habe, yo, also ja. Ist kein Wunder, dass ich keine Freundin habe.
Ja, ja, ja. Aber dann ist ja alles nochmal gut geworden am Ende.
Es ist alles nochmal gut gegangen, ja.
Kannst du eigentlich segeln?
Nee.
Weil du bist doch an der Schlei aufgewachsen und da oben dachte ich mir, da können alle segeln.
Da können alle segeln. Du kommst auch zur Welt und das Erste, was du machst, mit fünf Tagen, erstmal ein bisschen
raus
segeln
aufs Wasser.
Fahren. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin irgendwie nicht so der Segler. Obwohl mein Papa ja sogar Fregattenkapitän war. Also
ja,
so Kapitän zur See und so. Mhm. Aber irgendwie, ich bin gerne am Wasser, ich bin jetzt aber nicht so, ich muss nicht unbedingt so, also auf dem Wasser so, ich bade gerne so, aber ich bin das auch nicht, was ich zum Beispiel immer ganz schlimm fand, wenn man so im Urlaub war und dann gab es so diese Kinder-Animationsgeschichten und dann wurde da Wasserball gespielt.
Ja.
Alter, was ist das für eine Kackerfindung?
Also Wasserball
ist echt
brutal.
Wo man so untergegluckert, untergetaucht wird, da habe ich jetzt schon irgendwie noch Traumata von meinem Bruder, der mich schon immer unter Wasser gedrückt hat. Also so, solche Sachen, da bin ich einfach raus.
Ja.
Und segeln.
Also. Aber wenn es so ist, weil du bist ja wirklich so aus dem Norden und da oben und dann und auch so nah an der dänischen Grenze und also irgendwie man verbindet das ja dann schon mit so Wasser und Wind und so und deine Haare entwickeln sich super bei salziger Luft, würde ich sagen, oder? Also insofern müsstest du sehr häufig da mal am Strand stehen und einfach nur so gucken. In die Weite
gucken. Denken ja alle immer, die im Norden aufwachsen, die können gut mit Kälte umgehen, mit Wind und die lieben das auch, aber ich hasse Kälte und ich hasse Wind so. Also es ist ja, wir sind halt nun mal da geboren, wir wohnen halt da, aber das heißt natürlich nicht, dass wir das Kackwetter irgendwie gut finden.
Nee, also, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen strapaziert, dass man so sagt, in Hamburg und nördlich und so wäre immer schlechtes Wetter und grauer Himmel, das stimmt doch alles überhaupt nicht.
Es ist im Schnitt wahrscheinlich ein Ticken schlechter, so, aber insgesamt ist es jetzt nicht so viel schlechter, als es im Süden. Also das hat Max auch immer gesagt, der Giesinger, als ich ihn immer versucht habe zu überreden, komm, lass doch mal nach Hamburg ziehen, das ist so schön. Und so, das Wetter ist doch immer scheiße, ich will nicht nach Hamburg. Und dann sind wir auch nach Hamburg gezogen, das erste Jahr war wirklich echt kacke, aber da war es in ganz Deutschland kacke. Also das war wirklich so ein richtig schlimmer Sommer, wo es viel geregnet hat. Mhm. Und er sagte immer, hab ich doch gesagt, hier Hamburg, Wetter ist immer kacke. Ich sage, aber im Süden ist es auch am Pissen. Und jetzt so die letzten Jahre, er wohnt ja jetzt auch schon, Gottes Willen, 2015, er wohnt
ja,
jetzt
ja,
auch schon
ewig.
8, 9 Jahre in Hamburg, der ist hier absolut happy hier.
Du musst ja alle Deutschen lieben, weil alle Deutschen lieben auch dich, das heißt, du musst auch alle lieben. Wenn du jetzt auf Tour gehst,
ist das so?
Ja, natürlich, du bist für alle da, Michael, du bist unser Michael.
Ja, aber ich glaube nicht, dass alle mich lieben, also da gibt's auch Leute, die denken bestimmt,
das ist ja schon wieder. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, du musst dir mal die Kommentare ab und zu durchlesen.
Don't do that! Don't read the Kommentare. This is a big mistake.
No, everybody reads the Kommentare.
No,
aber
I don't
read
the Kommentare.
Das macht mir nichts, aber trotzdem denke ich mir immer so, wow, krass, Alter, ihr habt echt Probleme irgendwie so mit der Welt
ja.
und allem.
Und also, wer nimmt sich
die Zeit, sowas da reinzuschreiben?
Ja,
so?
Um 14 Uhr. Da denke ich mir auch immer, geil, wer überhaupt für sowas Zeit hat, so einen ausgiebigen Hasskommentar zu schreiben, der hat offensichtlich natürlich, da bin ich dann sein kleinstes Problem. Aber du bist doch, naja, wobei 1990, du bist voll drin in dieser, bist du schon Digital Native?
What does that mean?
Means, dass du aufgewachsen bist mit Handy und schon ganz früh eins hattest und dass das für dich was total Normales ist?
Nö. Ich bin, also mein erstes, dieses Nokia, wie hieß das?
8210 oder so.
Snake und so.
Ja,
34.010. Das habe ich, glaube ich, mit 14, 15. Und so mein erstes Handy, also so Smartphone, da war ich dann 19 oder so. Also nee. Also meine komplette Kindheit, so die richtige Kindheit, habe ich kein Handy in der Hand gehabt. Das war auch geil.
Rückblickend muss man sagen, kann man sich selbst und seinen Eltern nur gratulieren, dass es das noch nicht gab.
Wirklich so geil. So eine geile Zeit einfach nur. da war auch jeder, war einfach voll so da am Hier und Jetzt und jetzt sind alle irgendwie in der Handywelt und gucken die ganze Zeit und sind erreichbar, ist mega stressig. Da hat man, hast du dich denn irgendwie, hast du irgendwie deinen Kumpel im Kindergarten gefragt oder die Eltern haben gesprochen, sollen wir nicht nächste Woche Dienstag uns mal verabreden? Dann wurde das so abgemacht und dann war die Verabredung fix.
Und dann sah man sich am Dienstag und dann hat auch keiner mehr abgesagt oder so, sondern dann war man da.
Und wenn du zu Hause warst, dann sagst du, komm, lass doch mal jetzt ein bisschen Fußball spielen oder war die ganze Familie auf dem Fußballplatz für 5 Stunden und da konnte niemand anrufen und wenn irgendwas wichtig war, dann war das halt wichtig, aber man konnte uns halt trotzdem nicht erreichen. So, ne? Und mittlerweile, es ist schon, also hat natürlich auch ein paar Vorteile, so das Ganze.
Aber
und
nur
man kommt
sehr
da auch
wenige.
Eh nicht mehr raus. Ja. Ja, und also das war schon, wenn ich so auch zurückblicke, echt schön eigentlich.
Ich würde so weit gehen, dass ich die gesamte Entwicklung des Internets und des Social Media, also natürlich eine Google-Funktion ist natürlich nicht schlecht, aber ansonsten würde ich sagen, würde ich gerne die Entwicklung nicht nur stoppen, sondern auch gern zurückdrehen. Weil was da jetzt noch alles auf uns zukommt, ich glaube, das können wir zwar hier in unserem kleinen Studio überhaupt nicht absehen, was uns da noch erwarten wird und dann kommen immer die Amis und sagen, man muss sich auch drauf freuen und man muss es embracen und so. Ich würde gerne drauf verzichten. Ich habe studiert ab 1994 und ich war in der Bibliothek und wenn ich dann über Max Weber oder so, ich habe Soziologie studiert, geforscht habe, wie auch immer. Dann
du hast
gab
gelesen
es,
auf jeden
ich
Fall.
Ich habe gelesen. Vor allem habe ich an den Regalen vorbeigeschielt und geguckt, wer heute in der Bibliothek ist und wen ich mir für den Abend zum Abendessen mit nach Hause nehme. Aber
mit in die Küche sozusagen.
Mit in die Küche nehme. Und dann gab es ein System, das hieß Mikrofisch. Und Mikrofisch, das waren Bücher, die stark verkleinert auf so Folien waren und die musstest du dir dann da einlegen lassen und dann hast du mit so einer Lupe, hast du da so drauf rumgesucht und dann hast du mit Mikrofisch diese Bücher gelesen, weil die gab es eben nicht alle. Das ist total geil.
Eine geile Zeit gewesen auf jeden Fall, ja.
Ja, also ein bisschen
komplizierter. Für mich ist natürlich als Musiker ist das so... So, dass jetzt zum Beispiel meine ganzen Songs so weltweit so easy gehört werden können, so über Streaming, das ist natürlich schon irgendwie geil. Also ich merke natürlich auch, dass das wahrscheinlich meiner Musik so ein bisschen geholfen hat. Auf der anderen Seite ja, also manchmal sieht man sich wirklich so ein bisschen dahin zurück, so, ne, wo das alles noch nicht so möglich war. Und dann gibt's ja auch viel, so diese ganze Thema, so dieses Cancel Culture und diese ein Shitstorm nach dem anderen und du musst auch echt aufpassen, was du so im Internet erzählst und was du so sagst und was du von dir lässt. Es ist schon ein richtiges Haifischbecken so manchmal.
Absolut. Und umso besser, wenn man weiß, über welche Kanäle man welche Nachrichten auch irgendwie raushaut. Weißt du, ich glaube zum Beispiel, Instagram ist ein zutiefst unseriöser Kanal. Also in meiner Empfindung so. Ich käme nicht auf die Idee, da irgendwelche privaten Sorgen oder gar Todesnachrichten oder Krankheiten oder irgendwelche Dinge irgendwie so zu breit zu treten, weil ich immer denken würde, dass das dient sozusagen der Selbstdarstellung in irgendeiner Form. Aber ich finde es, also für mich als einen alten Menschen, der Instagram nutzt, hat es einfach ganz klare Grenzen, wo ich einfach sage, das gehört da meiner Meinung nach nicht rein. Und das sehen natürlich, sage ich jetzt mal, 20-Jährige total anders.
Also das stimmt auf jeden Fall.
Da wird alles rausgehauen. Und die sind total transparent, das macht ihnen nichts aus.
Geht mir auch manchmal ganz schön auf den Sack irgendwie, was da so teilweise alles rausgeballert wird. Also es ist ja wirklich, also so Sachen, wo du auch denkst, wollte ich das jetzt eigentlich wissen?
Ja.
Eigentlich nicht so unbedingt.
Man kriegt ja auch Hornhaut und will die gar nicht haben, die Hornhaut an der Stelle, weil du irgendwie lauter Sachen siehst, wo du dir denkst, hätte ich lieber nicht gesehen, jetzt habe ich es aber gesehen. Dann guckst du eine Sekunde zu lang hin, da hat der Algorithmus verstanden, das scheint sie zu interessieren, da kriegt sie gleich nochmal ein paar
aber
mehr.
Hattest du schon mal so irgendwie so einen Shitstorm auf Instagram oder hast du irgendwas gemacht?
Ich hatte zwei Shitstorm, einen davon mit 35.000 Hasskommentaren. Also das war unter meinem Posting, was ich aber dann auch nicht, ich glaube, es war noch nicht mal bei mir gepostet, sondern es war eine Geschichte, die woanders auf einem ganz anderen Kanal lief, mit so einem Missverständnis.
Man muss halt so krass aufpassen, ne?
Ja, aber
manchmal
gleichzeitig
sind so ein, zwei Sätze und manchmal werden sie dann auch vielleicht falsch gedeutet, wo man es eigentlich eher anders so meinte. Es ist echt schwierig, so man muss richtig krass aufpassen.
Ja, aber weißt du was? Ich finde eben auch, die anderen müssen aufpassen. Also ich finde, man muss gegenseitig irgendwie aufpassen, aber gleichzeitig denke ich mir auch immer, jetzt macht euch einfach mal alle locker, weil wir sind ja die Freunde von allen. Also weder du noch ich will eigentlich irgendjemand ans Bein pinkeln und das muss man ja auch, dazu kennt man dich auch schon viel zu lang und da sieht man dich und dann sieht man mich, was wir schon alles gemacht haben, dann weiß man, wir sind allen Menschen gegenüber freundlich gesinnt, ja. Und dann finde ich das einfach doof, dass das dann so aus dem Zusammenhang genommen wird. Und da denke ich mir,
und
müssen
manchmal
die auch
so ein bisschen
aufpassen.
So, ein bisschen, also selbst wenn du eine Meinung hast, die vielleicht kontrovers ist, das ist ja unfassbar, wie man dann fertig gemacht wird. Also ich finde, jeder darf ja so trotzdem so ein bisschen so seine Meinung vertreten, auch wenn sie nicht dem entspricht, was vielleicht die Mehrheit so denkt. Aber lass das doch die Leute sagen.
Ist ja gar nicht so, die Mehrheit, ohne, ist ja die Minderheit, die so aufschreit.
Ja, oder so rum halt sogar. Ja. Aber dass man dann so, also dass die dann nicht damit klarkommen, dass andere Menschen halt vielleicht irgendwie eine andere Meinung haben. So, dass denn zu so einem riesen Ding gemacht wird. Das finde ich manchmal so krass, was da für Kommentare kommen.
Ja, also, und vor allem, wir haben uns jahrelang aus den Schubladen rausgearbeitet, ja. Ich war immer in der Schublade krasse, schrille Blondine oder Dings oder irgendwie so, ja. Und unser Leben lang hat man eigentlich versucht, uns in irgendwie, und dann hat man sich endlich aus den Schubladen raus und alles hier, oh, kein Schubladendenken, alles ist frei und so. Und jetzt musst du dich aber wieder in die Schublade reinlegen, weil jetzt alle von dir verlangen, du musst jetzt sagen, du bist Feminist, du bist das, du bist Antifaschist, du bist das, du musst in so eine Schublade rein. Und wenn du sagst, ich will aber gar nicht in die Schublade, ich bin einfach nur versuche ein guter Mensch zu sein, aber ich will in keine Schublade, dann, dann kriegst du auch schon Ärger.
Du, das muss alles raus. Ich hoffe, dass mir sowas niemals passiert, weil das ist echt, glaube ich, echt ganz schön anstrengend und auch belastend so, ne?
Ja, aber weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, gleichzeitig, es ist sofort vergessen. Du musst einfach nur 2 Tage dein Handy nicht anschauen. Wirklich.
Kann gut sein, ja.
Einfach das Handy nicht anschauen. Was soll denn passieren? Es gibt ja nicht ein oberes Gericht, was dich irgendwie, weißt du?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber manchmal schlägt das ja Wellen. Das geht dann über so viel, es wird immer schlimmer von Tag zu Tag gefühlt, weil sich immer mehr Leute auch meinen, jetzt irgendwie einmischen zu müssen. Mhm. So, ne? Aber ja, jeder ist ja, naja gut.
Also pass auf, wir haben ein Spiel. Die Redaktion hat es vorbereitet. Ich weiß nicht, worum es geht.
Perfekt, ich
lieber,
auch nicht.
Nee, das stimmt. Lieber Michael, liebe Barbara, wir haben es uns mal wieder leicht gemacht. Und deswegen heißt das Spiel heute so wie das neue Album von Michael, nämlich Remember Me. Wir haben ein paar erste Male rausgesucht und wollen von Michael wissen, ob er sich daran noch erinnern kann. Und natürlich wollen wir auch die Geschichte dahinter hören.
Bitte.
Das erste Konzert, auf dem du warst.
Könnte gewesen sein, Kieler Woche, Mick on the Gate.
Der
kennt kein
Mick
Schwein,
on
ist,
the
Gate. Nee, ist eine Band. Das ist kein Typ. Mick on the Gate war eine Irish Folk Band. Und das haben wir uns jedes Jahr waren die, glaube ich, fast auf der Kieler Woche. Bis irgendwie, ich glaube, das war das 4. Mal, wir dann wieder vor der Bühne standen und die sich dann tatsächlich backstage aufgelöst haben. So 10 Minuten vorm.
Ist das lustig? Vermutlich unter Einfluss von Alkohol.
Nicht lustig. Ich habe mega geflennt. Also ich war ja noch ein kleiner Junge und ich habe mich so gefreut, ich habe richtig geheult. Ich fand es richtig schlimm.
Da kam dann der Veranstalter auf die Bühne und hat gesagt,
es tut uns echt leid, aber irgendwie habe ich hier gerade geprügelt irgendwie oder so. Sie haben jetzt entschieden, dass sie sich auflösen, mehr oder weniger. Ja, das war irgendwie nicht sogar. Ich glaube, das war so eines meiner ersten Konzerte oder das erste Konzert. Ich weiß aber nicht, wie alt ich da war, ehrlich gesagt.
Erzähl mal, hast du denn schon mal auf der Kieler Woche gespielt?
Na sicher.
Ja, siehst du, das ist doch toll, oder? Dass man plötzlich
das ist super.
Bei Events spielt, wo man früher im Publikum stand.
Ja, voll geil. Also mittlerweile, glaube ich, wirklich schon viel zu oft da gespielt. Ich glaube, bestimmt schon 5 Mal. Mhm. Letztes Jahr war ich auch. Ich war gefühlt irgendwie, bin ich jedes Jahr da. Ja, aber es ist voll geil. Auch für meine Family, die dann immer am Start ist.
Ja, klar. Und endlich dann von der Bühne runter und zu Hause schlafen.
So ist es nämlich,
ja. Das ist doch das Schönste. Wir reden über den ersten Star-Crush. Warst du mal in einen Promi verliebt?
Ja, was heißt verliebt? Also, Natalie Portman.
Oh, das verstehe ich.
Fand ich immer, ja. Und ich war auch immer so Cameron Diaz. Fand ich auch immer.
Die fanden alle Jungs toll.
Naja, aber Natalie Portman, also das ist ja.
Bis heute.
Oder?
Schöner
bis
geht
heute.
Nicht. Schöner geht
das
nicht.
Das ist wirklich der Hammer, ja.
Ich finde, die hat so was Geheimnisvolles auch. Das ist mir nie gelungen.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber Natalie Portman, das war, glaube ich, auch schon immer, also ich weiß gar nicht, wann das anfing, aber da war ich noch sehr jung. Und irgendwie sieht die auch immer noch so genauso aus wie früher, habe ich das Gefühl.
Hautnah hat die einen Film gemacht. Hautnah. Und da spielt sie mit, ach, was weiß denn ich. Ich glaube, Julia Roberts ist da noch dabei oder so. Und da ist die wunderschöne Musik The Blower's Daughter von,
Damien Rice.
Damien Rice.
Ja.
Und da geht sie am Anfang in so Slow Motion, läuft sie einfach nur so und man fällt fast um. Kann ich total
verstehen. Ich habe mir die Szene auch ein paar Mal angeschaut. Ja. Naja, also.
Wie auch immer. Das erste Mal auf dem roten Teppich.
Wahrscheinlich irgendwie bei The Voice of Germany damals, dann 2011 oder 2012. Ich glaube, davor bin ich nie auf dem roten Teppich unterwegs gewesen.
Konntest du damit schon umgehen? Weil man muss ja auf dem roten Teppich, ist das jetzt ja eine Ausnahmesituation.
Ich fand es immer irgendwie echt immer scheiße, so, weil ich bin nicht so der rote Teppich-Typ, so. Also ich, es ist jetzt nicht so meine Welt irgendwie. Ja. Und ich glaube, ich bin dann da mit Max, der war ja dann zusammen, wir waren ja zusammen bei The Voice, bin ich da über den roten Teppich geflitzt irgendwie und irgendwie haben wir uns auch so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil ich dachte so, okay, was sollen wir denn jetzt hier? Wir sind ja jetzt keine Stars oder so, aber ja, wir mussten dann auf jeden Fall rüberlaufen und da gibt's auch so Bilder von und dann, oh meine Güte, ach. Kennst du das, wenn man so manchmal so Bilder total von sich irgendwie so 10, 11 Jahre später denkt?
Total.
Oh,
ja, also
kann man das, geht das irgendwie, das kann man das irgendwie aus dieser Welt, aus dem Internet verbannen?
Nicht. Aber man denkt sich auch, wer hat mir denn zu dieser Klamotte geraten? Ich ging einmal zum Bambi, da wurde hinterher über mich geschrieben, Barbara Schöneberger kam mit Mutter, aber ohne BH. Ja.
Das ist gut.
Und es stimmt.
Ich hatte damals dann immer bei The Voice sagen gesagt, Gott, zieh doch mal so Lederjacken an, das steht dir so gut. Und ich dachte schon immer so, oh, ich weiß auch nicht, Lederjacken, irgendwie das Gefühl, das passt gar nicht so zu mir. Und ich habe die dann immer angezogen und wenn ich mir das so anschaue, denke ich so, ja, das hat auch wirklich einfach nicht gepasst. So, ne? Und dann damals natürlich noch so ohne Bart, so ganz Bubi-mäßig mit so einer Lederjacke und viel zu blass geschminkt auch noch. Mhm. Das sieht wirklich einfach nicht schön aus.
Mich wollten sie immer zu Beginn meiner Fernsehkarriere in so bunte Sachen und so verrückte Frisur. Also ich habe 2 Jahre meiner Karriere damit verbracht, mit pinken, lilanen, gemusterten, geblümten, gestreiften T-Shirts rumzustehen und dann hat die mir immer so Zöpfchen hier vorne so geflochten und dann so nach hinten dann weg und so. Ich sah aus wie so ein... Kein Mensch sah so aus, weißt du, irgendwie so. Und die haben sich einfach gelangweilt da, diese Maskenbildnerinnen. Und die dachten sich so, dass jetzt geben wir hier Gas. Und es sollte bunt sein.
Aber wer weiß, ob du jetzt so erfolgreich wärst, wenn du damals das nicht gemacht hättest.
Ohne die Zöpfchen, gell?
Ne? Also du musst wirklich den Stylistinnen da sehr dankbar sein.
Ja, du hast recht. Am Ende kann man es da nicht mehr sagen, ob es trotz denen oder wegen denen funktioniert hat.
Vielleicht solltest du das auch mal wieder machen.
Dein erster Kuss
war an einem Strand und wir waren beide sehr betrunken und wir haben uns danach auch nie wieder geküsst. Also es war wirklich ein...
Oh Gott, das ist schlimm.
Ja, das ist auch...
Ich weiß. Ich kenne das
ja,
auch.
Ja, aber es war... ich weiß gar nicht, ich war da auch gar nicht... Wie alt war ich da? 15?
Okay.
Also das ist spät, oder? Für den ersten Kuss?
Ja, schon. Ja, ja.
Ja. Also... Davor war das, ja, ich bin auch erst mit 15 in Pubertät gekommen.
Ja.
Und das ging alles irgendwie so ein bisschen später los. Ja, und es war wirklich, wir waren beide relativ betrunken und dann haben wir da so ein bisschen rumgeknutscht und dann war das auch.
Ja, und
irgendwie.
Dann geht man so ratlos auseinander.
Hattest du so einen richtigen, so einen First Kiss, romantisch und beautiful?
Nein, bei Abimi First Kiss, der ist schwul geworden. Habe ich dann später erfahren. Also der hat sich direkt ja dem anderen Geschlecht zugewandt. Und viele dieser ersten Verliebungen und so. Und dann gab es aber so ein paar, die bis heute halten, die finde ich auch heute noch toll und die mich auch und so. Und dann, also denke ich mir, könnte man immer noch küssen so. Oh ja, das erste Mal Urlaub alleine, also ohne Eltern oder ohne, ja, alleine halt, heißt das so, dass man so losfährt irgendwie. Hast du das auch mit Max Giesinger gemacht?
So, der erste richtige Urlaub war tatsächlich, glaube ich, mit Max irgendwie in der Türkei, sind wir irgendwie mal losgedüst und ich hatte aber auch einmal mit meinem Bruder, da sind wir nach Norwegen und wollten wandern, es war aber eine absolute Katastrophe, weil es da nur geregnet hat und wir waren dann irgendwann mit unserem Zelt am Berg und da kam so eine riesen Gewitterfront auf uns zu und wir lagen da im Zelt über 3 Tage, weil wir nicht raus konnten und nachts wurde das Zelt immer durch den Sturm so auf uns runtergedrückt, dass man wirklich dachte, das Ding fliegt hier gleich auseinander. Also ich hatte wirklich so ein bisschen Todesangst. Das ist eher so ein, es war also dementsprechend auch kein richtiger Urlaub. Das war ein kurzes Abenteuer und nach drei, vier Tagen haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach wieder nach Hause, obwohl wir eigentlich irgendwie 10 Tage wandern wollten, aber wir hatten einfach keinen Bock mehr.
Ja, das verstehe ich. Hast du eigentlich ein Absturzgehen?
Bitte was?
Ein Absturzgehen, also so, dass du so, dass du immer aufpassen musst, dass du nicht über die Stränge schlägst?
Das passiert tatsächlich sehr, sehr selten bei mir. Also meistens checke ich es, wenn es zu viel ist, dann höre ich auch so eher auf. Also das ist mir ganz selten passiert. Also ich trinke schon dann auch gerne mal ordentlich und ich kann auch sehr viel trinken. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber passiert mir zum Glück nicht so häufig. Letztes Jahr ist mir das einmal auf dem und auch mitten im im Dorf da, wo ich wohne, boah, meine Fresse. Glühwein, ich sag dir, mit Schuss halt.
Ja.
Ging richtig in die Hose, alter Schwede.
Ja, ja, aber ich meine jetzt eher schon so, dass du einfach weißt, so okay, also ich schreibe jetzt ein Album, ich schieße mich komplett in irgendwie eine andere Welt, weil nur dann bin ich richtig kreativ oder dieses am Limit. Weißt du, das haben doch schon viele unserer Kollegen, die oder viele der kreativen Leute, also jetzt Moderatoren glaube ich alle nicht, aber von den Sängern sind schon viele so, dass sie sagen, ich brauche das einfach auch. Um einfach kreativ sein zu können, ja.
Nee, das, also wenn ich anfange zu trinken, dann will ich auch einfach nur trinken. Ich habe auch keinen Bock auf Musik oder irgendwas.
Mach doch mal die Gitarre jetzt weg.
Wirklich. Der Max ist auch so einer, der fängt dann immer an zu singen und will immer Musik machen. Ich so, nee, auf gar keinen Fall, wir trinken jetzt den nächsten Shot. Mhm. Bei mir ist es auch so, ich trinke dann so das erste und dann zwei, dann dritte und dann spätestens beim dritten komme ich so hart in Fahrt. Also dann habe ich so Bock weiterzumachen. Also richtig, ich reiß dann auch alle mit in Abgrund sozusagen. Also
aber ich bin viel zu rational. Ich denke mir dann immer, ich weiß ja erstens mit wem ich heute Abend nach Hause gehe, nämlich mit meinem Mann. Zweitens überlege ich mir, trinke ich jetzt noch zwei Gin Tonic oder esse ich die Kalorien lieber am Buffet nochmal weg? Entscheide ich mich immer fürs
beides.
Essen. Oder beides. Ja. So, also ich finde ja, Alkohol muss ja auch irgendwo hinführen. Weil für mich ist es dann schon, also es muss dann schon so sein, dass man dann so sagt, okay, gut, dann ist man so bedüllt irgendwie und dann geht irgendwie alles. Aber es geht ja nie alles, also zumindest bei mir nicht. Das heißt, man geht ja dann nach Hause und legt sich in sein Bett zu Hause irgendwie. Und deswegen denke ich mir immer, es bringt dann irgendwie auch gar nichts.
Ja, darum geht's ja gar nicht.
Doch,
geht
bei mir ist es
nur
so.
Echt. Also ich bin auf jeden Fall der immer zur Bar läuft, alle fünf Minuten und eine nächste Shotrunde holt. Und wie gesagt, alle mit ins Verderben zieht. Die hassen mich auch dafür, aber die trinken natürlich trotzdem dann mit. Aber mir macht das irgendwie Spaß.
Ja, ich verstehe es. Aber was?
Ja, es führt natürlich zu nichts irgendwie. Es ist natürlich auch verschwendete Lebensenergie wahrscheinlich. Aber in dem Moment ist es sehr lustig.
Was hält dich zusammen? Was glaubst du, ist sozusagen der Motor, der dich jeden Morgen so, what keeps you going?
Ich selber, glaube ich so. Mhm. Ich bin ein sehr, sehr hungriger Mensch. Mhm. Also sehr ehrgeizig halt und ich habe immer Bock, noch mehr zu erreichen. Also jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich muss jetzt hier der krasseste Weltstar der Welt werden irgendwie, sondern so, ich habe immer so Bock, ich finde das so, mir macht das so Spaß mit der Musik auch und mit allem, was ich so machen darf und ich habe immer Bock. Ich finde zum Beispiel Wochenende oft immer ziemlich scheiße, weil da passiert dann nichts. Ich freue mich immer wieder, wenn Montag ist, dann kann ich wieder meinen Manager anrufen und nerven und hier komm, lass Gas geben und ja, ich habe irgendwie so Bock. Das ist so.
Ja, ich finde, also wir haben früher immer, jetzt nicht mehr, weil jetzt mit den Kindern und so, man liebt jetzt Wochenende und das ist das Tollste. Wobei mich befällt dann am Sonntagabend befällt mich dann schon immer so ein bisschen Depression, weil ich weiß, am Montag geht's wieder weiter. Aber gleichzeitig hat mich früher eben das Wochenende so kirre gemacht, weil man da keine Option hatte. Also man konnte, selbst wenn man wollte, es gab nichts und es war nicht offen und man konnte nicht raus und irgendwie so. Das hat mich total beklemmt.
Wobei ich am Wochenende ja sogar oft unterwegs bin dann. Da sind ja dann meist so meine Konzerte, Festivals dann, ne? Aber generell, ich habe einen extremen Antrieb so und ich wache jetzt eigentlich immer morgens auf und dann geht der Kopf auch an und denkt so, okay, was steht an, was soll ich mal machen, was, ne, also, aber es ist ja ein geiles Zeichen. Besser als wenn man irgendwie aufsteht und denkt, boah, da kein Bock auf Arbeit, macht mir alles keinen Spaß, wann ist wieder Feierabend. So, ich wach auf, so erstmal natürlich geil mit der Family, das passt alles, wir sind da irgendwie sehr glücklich, auch bei uns im Haus, im Garten und dann mit dem Job, wenn das so einen Spaß macht und man auch Lust hat. So, ich könnte mir ja jetzt auch, ich bin so jemand, ich blicke jetzt nicht so zurück und denke mal so, boah, krass, ey, was ich jetzt so in den letzten Jahren erreicht habe und irgendwie da so im Radio voll Erfolg und das ist ein Hit und das ist ein Hit. Das ist dann kurz mal für ein, zwei Stunden, denke ich so, oh, geil. Und dann denke ich aber auch sehr schnell, so,
what's
und was next? Jetzt?
Ja.
Wie geht's weiter so?
Ja, aber du hast ja jetzt was Neues. Album, Remember
ja,
Me. Draußen
richtig.
Seit, ich glaube, einem Monat oder so.
Keine Ahnung.
Ja, das heißt, da ist jetzt ja auch eine ganze Menge zu tun und das ist dann wahrscheinlich, ich glaube, das Album schreiben ist eins, aber dann drüber reden, dass es jetzt da ist und dass es die Leute bitte spielen und kaufen sollen, ist dann nochmal was anderes, ne?
Das ist ja aber eigentlich auch was Schönes, wenn man so sagen kann, die eigentliche, in Anführungsstrichen, Arbeit ist so ein bisschen getan und das Ding ist jetzt draußen und das nächste Album muss man auch gefühlt erst wieder in 3 Jahren rausbringen. Und jetzt darf man einfach noch so ein bisschen drüber reden und erzählen, was man sich dabei gedacht hat, was man so da für Songs geschrieben hat. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
So. Hat das Album ein Überthema? Also es ist ja so, dass
ich,
du hast ja...
Das bin ich.
Du bist das. Es geht um dich. Es geht um dich, dein Körper, natürlich. dein lockiges Haar. Aber du hast es ja geschrieben. Jetzt, wenn du sagst, 3 Jahre hast du dafür Zeit gehabt, dann ist das ja beeinflusst durch gewisse Dinge, oder?
Also klar, ja, es geht natürlich so um Sachen, die ich so erlebe, die so passieren in meinem Leben, in meiner Lebenssituation. Es ist aber nicht so, ich bin jetzt nicht so ein Poet. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich hinsetzt irgendwie vor 4 Jahren und gesagt, so, also jetzt hier mal hinsetzen und jetzt fange ich an, Gedichte zu schreiben. Das ist ein Konzeptalbum mit roten Faden, der da sich einmal so durchschlängelt. Nö, ne? Ich bin da einfach so, nö, so gar nicht. Ich gehe halt so immer mal ab und zu ins Studio und sage, komm, lass mal einen Song schreiben. Und dann schreibe ich halt einen Song und kann sein, dass ich 3 Wochen später einen anderen Song schreibe, der überhaupt gar nicht dazu passt. Weder vom Stil noch vom Thema. Also,
total geil. Mach
so,
total, ja, Freiheit, ja.
Ich habe auch gesagt, ich mache jetzt einfach das, worauf ich so Bock habe, und am Ende wird es schon irgendwie alles zusammenpassen, weil ich ja alles auch irgendwie singe und so, dass von der Stimme so ein bisschen zusammengehalten wird. Und wie gesagt, also das sage ich auch, habe ich auch kein Problem mit, das zu sagen, ich bin wirklich kein romantischer Poet. Gibt ja auch Leute, vielleicht nicht mehr so viele wie früher, die sich auch noch hinsetzen und noch so ein Tagebuch haben oder so und dann noch so Texte schreiben, und das macht alles so einen Sinn und alles hängt zusammen. Da habe ich aber irgendwie auch gar keinen Bock drauf. So,
ja, vor allem auch deshalb, weil die Leute ja selten das Album überhaupt noch so ganz durchhören und sagen, jetzt macht's Sinn, wenn man die ganzen Lieder, die 12 hintereinander hört oder so. Ja. Das passiert ja so gut wie gar nicht mehr. Nee, macht man noch so richtige CD, die dann so mit Fotos und so kommt, oder gibt's das gar nicht
noch
mehr?
Das gibt's noch. Ach Mensch, Vinyl sogar auch noch.
Ach, ja. Wie schön.
Ja, und so eine Fanbox gibt's auch. Also gibt's in allen Versionen. Aber es interessiert natürlich nicht mehr ganz so viele Leute wie noch vor vielen Jahren. Ist natürlich so, ne? Album ist nicht mehr so das, was mal war. Ich habe auch kaum noch Geräte, wenn ich überhaupt noch eins habe, wo ich eine CD reinschieben kann. Mein Auto, glaube ich, nicht mehr.
Mein Auto hat es auch nicht mehr. Da ist eine Navigations-CD drin, die muss man dann immer erst rausnehmen, glaube ich.
Ich weiß nicht, also das ist natürlich, also ich war jetzt noch nie so ein krasser Albumkünstler. Es gibt ja so à la Helene Fischer, gerade im Schlager auch oder im Straight Pop, so Deutschpop war so Album immer auch eine große Sache. So als Deutscher, der Englisch singt, das war immer eher so ein bisschen, die Singles waren so die wichtigen Sachen, so das Radio gut funktioniert und so, und klar gibt es auch Leute, die Alben dann kaufen, aber jetzt nicht annähernd so viele wie im Deutschpop oder im Schlager und andere Künstler. Deswegen war Album jetzt für mich persönlich immer schon wichtig, eins rauszubringen, aber nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt hier der Albumkünstler und das ist mega wichtig. Aber für die anderen ist halt krass so. Die haben dann teilweise mal irgendwie 100.000 Alben normalerweise verkaufen, und jetzt verkaufen sie noch 10.000, 20.000, also es ist halt, es ist schon krass. Ne?
Ja, und es ist gemein, weil das heißt jetzt, man muss jetzt physisch tätig werden als Künstler, um überhaupt dann das Geld zu verdienen, so wie man es verdienen will, nämlich du musst halt auf Tour gehen, dann geht das natürlich.
Deswegen
gehen alle auf Release-Tour. Ja.
Wir sind jetzt auch auf Release-Tour gewesen dann, und die Leute, die dürfen erst wieder rausgehen, wenn sie am Abend auch eine CD mitgenommen haben.
So, genau. Sie haben, Entschuldigung, wir können Sie noch nicht rauslassen, wenn Sie noch mal kurz am Merchandising-Stand vorbeigehen.
Ja. Da stehen dann 2 große Typen, kontrollieren das auch wirklich so. Ganz und das wissen die natürlich vorher. Wissen die natürlich vorher nicht, dass sie auch ein Album kaufen müssen.
Oh, das wäre toll. Das wäre toll. Ja,
aber es ist schon so. Aber am Ende, ich kann es auch von keinem verlangen, jetzt ein Album zu kaufen, weil ich selber auch nicht mehr Alben kaufe, so, oder ganz, ganz selten, wenn jetzt ein Ben Howard ein Album raushaut oder ein Bon Iver, so ein paar meiner Favorites, dann hole ich mir das schon, meist nicht in physischer Form, sondern halt irgendwie, ne, dann ziehe ich mir das entweder bei Spotify oder bei iTunes oder who knows.
Ja.
Von daher, also.
Aber gut, man spielt dich ja im Radio. Ich höre dich die ganze Zeit im Radio. Also das schlimm, ist schon mal total geil. Nee, ehrlich, weil, also ich meine, im Radio gespielt werden, das ist eine Erfahrung, die habe ich noch vor mir. Verfolgst du noch den ESC? Also bist du da immer noch dabei und gibst auch da einen Tipp ab? Weil zum Beispiel ich liege jedes Jahr falsch. Also bei fast allen, die wir geschickt haben, habe ich so gesagt, finde ich eigentlich gut. Und dann hinterher fand es halt irgendwie keiner gut. Aber ich habe da gar nicht so ein Gefühl dafür, muss ich sagen.
Es ist aber auch schwer. Also jetzt bei hier Blood and Glitter, da war ich schon auch ein bisschen überrascht, dass es wirklich wieder ganz hinten sitzt, so war. Da dachte ich eigentlich, dass es da noch ein paar Punkte irgendwie geben müsste.
Ja.
Was es jetzt am Ende so war, das Ding ist ja, glaube ich, dass die wahrscheinlich jetzt bei jedem Land gar nicht letzter waren, sondern ich weiß, da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Statistiken. Wahrscheinlich waren die von 26 Leuten immer, who knows, 14., 15. und haben halt aber nie Punkte bekommen.
Ja.
Und am Ende sind sie am letzten Platz gelandet. Ja. Eigentlich sind sie vielleicht im Schnitt sind sie eigentlich vielleicht besser. Aber bei Deutschen ist es halt so, entweder wir kriegen gar keine Punkte.
Ja.
Oder dann halt, wenn es so richtig gut ankommt, dann auch durchaus mal ein paar mehr. Aber dafür muss halt irgendwie alles passen. Wir haben halt keine Nachbarschaftshilfe jetzt, wie jetzt Zypern und, keine Ahnung, Griechenland. Also da gibt's ja dann eben
Estland, Litauen, die sich auch untereinander helfen oder irgendwie so. Aber ja, ich werde das so häufig gefragt, ja, was ich glaube, woran es liegt, dass wir immer so schlecht abschneiden. Und ich kann es wirklich nicht sagen. Es gibt nur eine einzige Regelmäßigkeit, die wirklich bewiesen ist. Ich moderiere den deutschen Vorentscheid seit, ich glaube, keine Ahnung, unendlicher Zeit. Und einmal habe ich ihn nicht moderiert, weil da gab es ein Problem mit dem Termin. Und da haben die mir zu spät gesagt, da ist der ESC und da hatte ich einen Riesengala zugesagt. Das konnte ich nicht machen. Da haben es Linda Zervakis und Elton gemacht. Mir, ne? Und da hast du...
Ja, siehst du? Ja. Da also liegt es eigentlich an dir. Gefehlt.
Und dann sind wir Nummer 4 geworden. Und seitdem mache ich wieder danach und davor und immer letzter. So, und deswegen langsam, glaube ich, kommt auch den Verantwortlichen beim NDR das ein bisschen spanisch vor. Ich würde jetzt den Elton irgendwann nochmal schicken und wenn dann wieder einer rauskommt, der dann so weit vorne landet wie du, dann hat es vielleicht wirklich was, weißt du?
Ich würde ja gern mal auch mehr helfen so. Also ich habe mich auch schon mehrfach angeboten. Mhm. Auch dem NDR, ob wir nicht mal zusammen das ein bisschen, ja. Können das ja auch mal irgendwie anders auf, irgendwie anfangen, aber irgendwie haben sie dann doch immer so ihre Dinger so gemacht, also, weil ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten da auch, das anders anzugehen, so mal auch, vielleicht auch wirklich, aber keine Ahnung, also.
Aber ich kann dir sagen, zum Thema Shitstorms, weil wir vorhin gesprochen haben, also die ESC-Gemeinde, die verstehen keinen Spaß, gell? Also
das ist richtig, ja.
Am nächsten Tag, selbst bei meinem Account, wo ich ja nur der Überbringer der schlechten Nachricht bin, ja, also ich habe ja damit wirklich nichts zu tun, also wirklich so eine Scheiße und immer diese Deppen, die ihr auswählt und so. Also da geht's so derartig zur Sache, dass ich mir immer denke, ja, dann macht ihr doch jetzt einfach mal euch, tut ihr euch zusammen und macht ihr mal einen Vorschlag und werdet damit einfach Platz 1 bis 10. Dann kann man es ja mal beweisen.
Das ist schon manchmal, die sind sehr, 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 sehr kritisch. Und sie war bei mir auch so, mich fanden sie eigentlich, oder nicht alle, natürlich ist immer so Hälfte, Hälfte irgendwie, aber viele fanden das auch gar nicht gut, dass ich dahin fahre. Und dann hat es aber gut geklappt und dann war es natürlich toll.
Ja.
Gab natürlich auch einige Leute, die das toll fanden, so, aber ich meine nur, es waren auch viele so, oh, das könnte wieder nichts werden und so und wieder letzter Platz.
Du warst ja auch, ich meine, ich weiß jetzt, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber du hast es ja bei deinem Auftritt, diese unglaubliche Projektion, wo im Hintergrund eben, also die Fotos natürlich und dann aber auch diese Schrift und so. Und es ist, und du warst ja aber auch auf der Bühne und es war jetzt nicht Tänzer und Ding und Action und natürlich nicht, passte ja auch gar nicht zu dem Song. Aber wir haben natürlich auch vergleichsweise simple inszenierte Geschichten in den letzten Jahren gehabt. Und dann hieß es immer, ja, die Deutschen, die nutzen die Bühne gar nicht und so. Und dann haben wir mal ein paar Mal die Bühne genutzt und dann heißt es, die Deutschen machen wieder nur Quatsch, die schicken einen, der hampelt da rum und so. Also es ist echt schwer.
Es ist auch echt, also du hast ja keine Formel dafür, wie es jetzt funktioniert, aber irgendwie, also jetzt, da waren die Künstler, war das zu wenig authentisch oder aber der Song war jetzt nicht ganz so, also nicht so stark genug. Zum Beispiel Malik Harris,
ist
ein toller Künstler, an und für sich, auch ein richtig guter Typ, aber ich glaube, das Lied war einfach für ein ESC zu in between.
In Deutschland war es ein totaler Radiohit dann. Da haben sie es dann wiederum gespielt.
Ja, aber das ist ja Radio, also wie ESC-Songs sind ja meist eigentlich gar nicht so unbedingt fürs Radio gemacht. So. Also wie viele ESC-Songs laufen am Ende im Radio? Also ich glaube, das war einfach für so einen Abend zu unspecial. Der hat das ja super gemacht, das war ein super Auftritt, aber ich glaube, du musst halt entweder irgendwas super catchyes, buntes, verrücktes machen oder halt super emotional, so wie jetzt, sagen wir mal, Duncan Lawrence oder jetzt bei mir irgendwas, wo die Leute wirklich so geflasht sind. Boah, Alter, war das schön oder traurig oder wie auch immer. Und das hat bei uns in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen gefehlt.
Ich dachte, selbst jetzt bei Blood and Glitter. Wenn ich das sagen darf, der Auftritt war auch, die waren an dem Abend auch nicht so break free, wie sie das beim Vorentscheid waren, sondern es war auch so ein bisschen so, die sahen gefährlich aus und waren ganz bunt und so, aber es war so ein bisschen, sie standen ein bisschen auf der Bremse, fand ich so, weißt du, es war auch nicht so diese völlige gelöste irgendwie.
Ja, und die Bühne war vielleicht auch alles ein bisschen zu weit und irgendwie konnte man die nicht so ganz greifen, vielleicht war es auch die Hose, Man weiß es nicht, ne? Oh, also
vielleicht war es die Hose. Du, ich kenne das ja auch, diese Diskussion. Wenn ich irgendeine große Show moderiere und hinterher ist die Quote anders, als sich die Leute erhofft haben, dann immer, ja, das rote Kleid war vielleicht auch ein bisschen.
Das war's halt, ja.
Weißt du, vielleicht hättest du doch das Blaue anziehen sollen. Ja.
Also ich glaube, wenn ich jetzt nächstes Jahr da wieder hinfahren würde, ich glaube, ich würde das hinkriegen, da eine gute Platzierung abzuschneiden. Und ich glaube, ich hätte bestimmt mindestens 5 Leute, die ich auch an die Hand nehmen könnte, wo ich auch mit denen einen Song schreiben könnte, wo ich denken würde, das müsste das eigentlich hinhauen. Aber
oh Gott, ich muss telefonieren, Michael.
Manchmal ist es halt einfach auch zu einfach, habe ich das Gefühl, ja, als dass man es dann wirklich auch so macht. Also, ja, also weißt du, was ich meine?
Manchmal ist es einfacher, als man denkt.
Beziehungsweise manchmal macht man das auch einfach zu kompliziert so. Also auch, ich weiß gar nicht, ob man den Vorentscheid jetzt so in der Form so braucht gerade oder ob man nicht einfach mal in.
Ich bin schon geblockt für einen Termin, gell? Bitte, dass du mich jetzt da nicht rausquatscht aus der Moderation.
Ich liebe auch den Vorentscheid und am Ende ist das ja auch, geht's ja auch nicht immer nur drum jetzt, ob jetzt Deutschland gut abschneidet oder nicht. Der ESC ist ESC und ich liebe das und es ist immer geil so. Ich liebe diese Veranstaltung so, aber ich meine nur, also ja, ich weiß auch nicht.
Ich merke aber,
ich glaube, man könnte.
Du bist ja total, du brennst irgendwie für die Sache noch und das finde ich ja toll.
Du liebst, würde ich da selber direkt wieder rausspringen. Also es macht jetzt für mich gerade nicht so Sinn und auch nicht so zeitlich ist auch, aber ich hätte am liebsten, würde ich da einfach wieder hingehen und sagen, komm jetzt. Lass mich doch noch auch nochmal jetzt.
Okay, also.
Und dann wäre ich letzter wahrscheinlich.
ist doch egal. Dann schalte ich zu dir sozusagen und dann führen wir ein super Interview und dann sagst du, ja, so wie jedes Jahr, Leben geht weiter, es war toll dabei
Leben
zu sein.
Weiter, komm.
So. Ja. Ach toll.
Scheiße, das sind richtige Kackschalten für dich, oder?
Ach, für mich ist das total egal und ich sag immer, ich verstehe es total, wenn die nicht mehr mit mir reden wollen, weißt du, dann schalten wir da hin und dann, ja, worin hat's gelegen, ja, und die sagen dann immer, wir fanden es eigentlich ganz gut und jetzt, wir gehen jetzt feiern und es ist alle immer große Ratlosigkeit, ja, deswegen.
Bin ich froh, dass es bei mir anders war.
Ja, absolut, aber ich war da nicht dabei, leider.
Zum Glück, ja.
So, Michael, ich entlasse dich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend. Was macht man mit so einem angebrochenen Tag? Setzt du dich dann noch in dein Atelier mit den großen Fenstern an den schwarzen Flügel?
Ich gehe jetzt noch so anderswo hin und rede noch mit anderen Menschen, aber es mit keinem.
Aha.
Ja, aber mit keiner ist natürlich so toll wie mit dir. Und deswegen, also ich werde auch jetzt heute den ganzen Tag noch darüber nachdenken, wie schön das war und.
Schön. Geh mit diesem Gefühl, nimm einfach das Gefühl, nimm die Wärme und die Liebe mit und spread the love everywhere. Dass du bei mir warst, hat mich sehr gefreut. Viel Erfolg mit Remember Me.
Vielen Dank.
Und wir sehen uns bald, würde ich sagen.
Spätestens dann nächstes Jahr beim ESC wieder.
Super.
Du solltest ja nicht dabei sein.
Nee, ja, ach so. Ja, wenn du antrittst,
du schon zugesagt, ne?
Mach es bitte dann, wenn wieder Linda Zervakis moderiert. Das wäre ganz wichtig.
Gut, ich rufe gleich mal die Linda an, wenn sie wieder dabei ist. Okay. Danke dir, tschüssi.
Ach, das ist toll. Also ich habe es auch so verstanden, dass er sich bewirbt, mehr oder weniger, für den ESC.
Im Prinzip ja.
Ich leite das jetzt einfach mal als Bewerbungsvideo direkt an die entsprechenden Herren weiter. Sind ja meistens Herren, manche Damen sind auch dabei. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht kommen wir ja nächstes Jahr wieder unter die ersten 10.
Und wer noch mehr Lust hat auf Michael Schulte, der war auch schon mal bei uns. Einfach Barbaradio-App gucken. Und dann könnt ihr gleich nochmal weiterhören.
Das war 2019, also da war die Welt noch eine andere. Sollte man sich vielleicht zum Vergleich direkt mal anhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einem neuen Gast. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de